In der vergangenen Woche hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zur Vorsicht bei der Vorbestellung von Spielen gemahnt. Bei neuen Videospielen entsprechen die später erhältlichen Versionen nicht immer den vorherigen Ankündigungen der Spielemacher, heißt es dort. Und weiter, aufgrund der Entwicklungszeit können sich bei Videospielen das angepriesene Spiel und die tatsächlich veröffentlichte Version in Sachen Grafik oder Finesse unterscheiden. Nun könnte man sich vortrefflich über die ungelenke Wortwahl der mit dem gebräuchlichen Jargon offenbar nur flüchtig bekannten Verbraucherschützer amüsieren. Oder man könnte konstatieren, dass die gesamte Warnung bestenfalls an der Oberfläche der Problematik kratze. Wenn Spielern ernsthaft geraten wird, die Vorzüge der Vorbestellerboni vorher zu checken, dann möchte man dem Autor dieser Zeilen zurufen, das will ich sehen. Denn genau diese Möglichkeit versagen viele Hersteller ihren Kunden. Ist in der 110 Euro teuren Gold-Edition von Schatten des Krieges der Season Pass enthalten? Erscheint überhaupt ein Season Pass? Das weiß nur Warner. Und Warner will sich selbst auf Nachfrage nicht konkret dazu äußern. Die Maxime der Fachpresse lautet deshalb schon seit Jahren, bestellt keine Spiele vor. Wozu auch? Ausverkaufte Erstauslieferungen teilen spätestens seit Steam und Co. das Schicksal des Dodo. Und wenn das Spiel in einem jämmerlichen technischen Zustand erscheint, so wie damals Assassin's Creed Unity, dann holt man sich bloß Ungemach ins Haus. Noch dazu unterstützt man mit seiner Vorbestellung die Zerstückelung der Spielinhalte. Das alles sind valide Punkte. Aber wenn man dem Problem der Vorbestellungen wirklich auf den Grund gehen will, wenn man sein Wesen erfassen möchte und nicht bloß seine Manifestationen, dann ist es notwendig, zwei fundamentale Fragen näher zu beleuchten. Erstens, warum bestellen so viele Menschen Spiele vor, obwohl die Vernunft zum Gegenteil rät? Und zweitens, wie sind diese Vorbestellungen eigentlich entstanden? Wer den Status quo verstehen und nicht nur beklagen will, der muss in die Geschichte schauen. Und die beginnt, wie die meisten Geschichten, im Ungewissen. Denn wenn man die Vorbestellungen zu ihren Ursprüngen zurückverfolgen möchte, dann landet man nicht in einem konkreten Jahr oder bei einem konkreten Spiel, sondern, je nach Quelle, irgendwo in den späten 90ern oder frühen 2000ern. Das ehemalige Nischenhobby entwickelt sich mit 7 Meilenstiefeln zu einem Massenphänomen und die Hersteller haben Probleme, die steigende Nachfrage flächendeckend zu bedienen. Insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo veraltete Infrastruktur und lange Lieferwege eine schnelle Auslieferung verhindern. Vorbestellungen schlagen deshalb gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Der Kunde ist zufrieden, weil er garantiert mit seinem Spiel nach Hause geht und nicht etwa mit einem Konkurrenztitel, und der Hersteller ist zufrieden, weil er die Nachfrage besser einschätzen und bedienen kann. Und dann kommt eine 3. Fliege. Denn es profitieren nicht nur Hersteller und Kunden, sondern auch Groß- und Einzelhändler. Viele der dort zuständigen Einkäufer kennen sich zwar mit Musik und Filmen aus, aber eben nicht mit Spielen. Welche Neuerscheinungen soll man also einkaufen? Und wie viele davon? Kostbare Regalfläche an einen Ladenhüter zu verschwenden, während der nachgefragte Top-Titel tagelang ausverkauft ist, das ist der Stoff, aus dem Einkäufer-Albträume gewoben sind. Da fallen die Vorbestellerdaten der Hersteller wie Manna vom Himmel. Denn es liegt nahe, dass für häufig vorbestellte Spiele auch nach Erscheinen eine höhere Nachfrage existiert. Was also taten die Händler? Sie machten ihre Bestellungen von den Vorbestellungen abhängig. Das wiederum rief die Hersteller auf den Plan. Mehr Pre-Orders mussten her. Und an wen wendeten sich die Hersteller bei diesem Vorhaben vertrauensvoll? Na, an die Fachpresse natürlich. Bis weit in die 90er Jahre hinein operierten Fachmagazine im Hier und Jetzt. Der überwältigende Teil der Inhalte beschäftigte sich mit Spielen, die entweder schon veröffentlicht waren oder gerade veröffentlicht wurden. Ganze 12 von 164 Seiten widmete etwa die September-Ausgabe der PC Player des Jahres 1996 ihren Previews. Demgegenüber standen knapp 30 Tests auf mehr als 80 Seiten. Nach der Jahrtausendwende ändern sich diese Verhältnisse gravierend. In der Oktoberausgabe der PC Games des Jahres 2002 halten sich Vorschau- und Testberichte bereits die Waage. Und heute genügt ein Blick auf die einschlägigen Spieleseiten, um zu sehen, in welche Richtung sich diese Waage bewegt hat. Der Großteil der Inhalte dreht sich um Spiele, die noch gar nicht erschienen sind. Kontrollierten die Hersteller in den 90er Jahren etwa 20% der Informationen, sind es inzwischen oft 70%. An dieser Stelle ist es verführerisch, den Blinker zu setzen und zur Medienkritik abzubiegen. Aber das wäre die falsche Ausfahrt. Denn die veränderte Medienlandschaft ist nicht Ausgangs- oder Endpunkt, sondern ein Welleneffekt. Mit den Vorbestellungen änderte sich die Marketing- und PR-Strategie der Hersteller fundamental. Um Vorbestellungen zu generieren, müssen Spiele über mehrere Monate hinweg positiv konnotiert in der Öffentlichkeit stehen. Spielbare Versionen, seien es Previews für die Presse oder Demos für die Spieler, unterlaufen dieses Ziel. Sie sind nicht kontrollierbar. Screenshots, Trailer, Videos, Events, vermeintliche Leaks oder Interviews hingegen lassen sich nicht nur kontrollieren, sondern zu einem monatelangen Hype-Konzert orchestrieren. Und so ergibt sich die paradoxe Situation, dass Fachmagazine zwar aufrichtig und mit validen Argumenten vor dem Hype warnen und von Vorbestellungen abraten, aber gleichzeitig den Hype befeuern und Vorbestellungen generieren. Denn genau dazu sind 70% ihrer Inhalte ja konzipiert. Jene 70%, über die sie keine Kontrolle mehr haben und deren Wirkung oft unterschätzt wird. Und damit wären wir zurück bei der Frage, warum so viele Menschen Spiele vorbestellen, obwohl die Vernunft zum Gegenteil rät. Dabei tut die Vernunft nichts dergleichen. Wenn ich mich ehrlich auf ein Spiel freue, dann ähnelt die Vorbestellung dieses Spiels dem Buchen eines Urlaubs. Sie ist der letzte krönende Akt in einer Kette aus Vorfreude. Ich kaufe meinen Traum vom Spiel, so wie ich meinen Traumurlaub kaufe. Im Idealfall entspricht die Realität am Ende auch dem Traum, aber das ist für diesen einen Moment völlig unerheblich. Ich male mir aus, wie viel Spaß ich dort habe, wie viele interessante Dinge ich sehen werde. Vielleicht reiche ich freie Tage bei meinem Vorgesetzten ein. Oder ich treffe mich mit einem guten Freund und wir reden gemeinsam darüber, was wir als erstes machen, anschauen, ausprobieren wollen. Mein Gepäck ist gepackt, die Reiseunterlagen liegen bereit, jetzt muss nur noch der große Tag kommen. Das alles macht Menschen glücklich. Und nichts davon ist unvernünftig. Nun kann mir natürlich eine Bugkatastrophe à la Assassin's Creed Unity passieren. Oder eine technisch fehlerbehaftete Umsetzung wie die PC-Version von Arkham Knight. Oder ganz banal, ein Spiel, das seine großspurigen Versprechen nicht einhält. Was aber mache ich dann mit meinem Ärger und meiner Enttäuschung? Verschaffe ich mir Luft, dann wird mir gerne gesagt, daran bist du ganz alleine schuld. Hättest du mal lieber auf die Tests gewartet. Und zwar häufig von genau jenen Menschen, die mir in den letzten 6 Monaten ständig den Reiseprospekt unter die Nase gehalten haben. Die haben natürlich nicht gesagt, ich solle vorbestellen. Die haben im Gegenteil sogar ein konkretes wirtschaftliches Interesse daran, dass ich auf ihre Beurteilung warte. Aber sie haben gesagt, mal dir doch aus, wie viel Spaß man dort haben, was man dort alles erleben kann. Reich am besten schon mal Urlaub ein. Packe deine Koffer und lege die Reiseunterlagen zurecht und... Oh, du hast gebucht? Okay, das war dumm. Und hier beißt sich die perfide Katze in den Schwanz. Nicht das Vorbestellen von Spielen ist ein Problem, sondern die Informationshoheit der Hersteller. Ihre positiven Botschaften werden ständig wiederholt, weil dem natürlichen Feind der PR, dem Journalist, eine Hand auf den Rücken gebunden wurde. Keine Fachpresse der Welt kann an diesem ungleichen Kampf etwas ändern, ohne sich den gesteuerten Informationen zu entziehen. Und keine Fachpresse der Welt kann sich diesen Informationen entziehen, wenn sie in der modernen Medienwelt relevant bleiben will, weil das Publikum diese Informationen einfordert. Der Reveal-Trailer zum neuen Call of Duty mag eine reine Werbeshow sein, aber er wird trotzdem erheblich öfter geklickt als der Test zu einem fantastischen Indie-Abenteuer, das niemand kennt. Und er ist mit einem Bruchteil der personellen Ressourcen abbildbar. Und die SEO-Abteilung hüpft wahrscheinlich zufrieden im Dreieck. Natürlich spielen noch andere Faktoren in diese Entwicklung. Im Gegensatz zu Preview-Inhalten ist die maximale Zahl der Testberichte pro Spiel eine ausgesprochen endliche. Und diese Testberichte konkurrieren inzwischen nicht nur untereinander im weltweiten Wettbewerb, sondern auch mit YouTubern, Aggregatoren, Influencern, Social Media. Dennoch erscheint es mir wichtig, das alles nicht nur lapidar als Wandel der Zeit zu begreifen, sondern zu hinterfragen, wo und aus welchen Gründen dieser Wandel begann. Wenn wir also über Vorbestellungen sprechen wollen, ernsthaft über Vorbestellungen sprechen wollen, dann müssen wir aufhören, sie als störenden, aber letztlich vernachlässigbaren Auswuchs zu begreifen. Sie sind integraler Teil der DNA dieser Industrie, auch in Zeiten von Steam und Co. Sie bestimmen, welche Inhalte wir konsumieren. Sie beeinflussen, welche Entscheidungen wir treffen. Und dienen gleichzeitig als eindrucksvolles Beispiel für die Eigendynamik, die ein Angebot entwickeln kann, das ursprünglich gar nicht manipulativ intendiert war, sondern lediglich ein banales logistisches Problem lösen sollte. Es ist einfach, Vorbestellungen rundheraus abzulehnen. Es ist ebenso einfach, Vorbesteller als naive Fanboys abzutun, ohne die es diese Entwicklung gar nicht gäbe. Der amerikanische Schriftsteller H.L. Mencken hat diesen Fallstrick einmal so zusammengefasst. Für jedes Problem existiert eine Lösung, die klar, einfach und falsch ist. Es gibt gute Gründe, vor Vorbestellungen zu warnen. Es gibt gute Gründe, Vorbestellungen skeptisch gegenüberzustehen. Aber wenn wir über ihren Einfluss auf Spiele und unsere Wahrnehmung von Spielen sprechen wollen, ernsthaft über ihren Einfluss sprechen wollen, dann ist der Vorbesteller-Story-Bonus-Inhalt vom nächsten Assassin's Creed so relevant wie ein Regentropfen in einem Sommergewitter. Gedanken aus dem Elfenbeinturm. Stellen Sie sich eine Schlüsselkarte vor. Eine, wie man sie aus alten Shootern kennt. Sie wissen schon, aus Doom vielleicht. Stellen Sie sich zum Beispiel eine blaue Schlüsselkarte vor. Für eine blaue Tür. Und nun fragen Sie sich, ist diese Schlüsselkarte ein Objekt? Die meisten Menschen würden diese Frage instinktiv mit Ja beantworten. Das erscheint logisch. Denn die Schlüsselkarte besitzt kein eigenes Bewusstsein. In unserem Beispiel ist sie nicht einmal real. Der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour hingegen würde wahrscheinlich sagen, dass es sich bei der Schlüsselkarte keineswegs um ein Objekt handele, sondern um einen Akteur. Und womöglich würde er bei dieser Gelegenheit einwenden, dass die in Spielen häufig gedachte Aufteilung in Subjekt, also den Spieler, und Objekt, also die Gegenstände und Figuren, die der Spieler manipuliert, gar nicht haltbar sei. Latour ist Mitbegründer der sogenannten Akteur-Netzwerk-Theorie, kurz ENT. Dieses soziologische Modell kennt keine Gesellschaften im klassischen Sinne, sondern menschliche und nichtmenschliche Akteure, die Netzwerke bilden. Diese Netzwerke wiederum treten ihrerseits als Akteure in Erscheinung. Eine Firma beispielsweise besteht im ENT-Modell sowohl aus Angestellten und Vorgesetzten, als auch aus Büros, Schreibtischen, Werkzeugen, Computern, Maschinen. Gemeinsam bilden sie alle das Netzwerk Firma, das nach außen als eigenständiger Akteur auftritt. Das gleiche Modell lässt sich für Netzwerke wie Schulen, Universitäten, Nationen oder Organisationen denken. Die Vereinigten Staaten sind ebenso ein Akteur wie die Freiwillige Feuerwehr in Castrop-Rauxel. Die Besonderheit der Akteur-Netzwerk-Theorie besteht darin, dass sie zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren nur formell unterscheidet. Im Gegensatz zu anderen soziologischen Modellen begreift sie das Soziale nicht als das, was zwischen Menschen entsteht, sondern betont die Handlungsmacht der nichtmenschlichen Akteure. Der Mensch handelt zwar in Abhängigkeit von anderen Menschen, aber eben auch in Abhängigkeit von nichtmenschlichen Akteuren. Latour nennt als Beispiel den sogenannten Berliner Schlüssel. Dabei handelt es sich um einen Schlüssel mit zwei identischen Bärten, der nach dem Aufschließen des Schlosses nicht entnommen werden kann, sondern durch das Schlüsselloch geschoben werden muss, um es von der anderen Seite wieder zu verriegeln. Erst danach lässt sich der Schlüssel aus dem Schloss ziehen. Solche Schlüssel, der Name sagt es bereits, waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in Berliner Mietshäusern verbreitet. Wozu das ganze komplizierte Prozedere? Um die Durchgangstür ständig verschlossen zu halten. Der Berliner Schlüssel ersetzte nicht nur den im 19. Jahrhundert in europäischen Mietshäusern durchaus üblichen Portier, er schiebt auch Faulheit und Vergesslichkeit der Mieter buchstäblich den Riegel vor und dient quasi nebenbei als effektiver Schutz vor Einbrechern oder ungebetenen Gästen. Kurz, er erfüllt eine zentrale soziale Funktion. Er ist nicht bloß Objekt, er ist handelnder Akteur in einem Netzwerk aus Mietern, Hausbesitzern, Gästen, Boten, Schornsteinfegern. Nun ließe sich darüber streiten, ob die blaue Schlüsselkarte aus Doom eine vergleichbare soziale Funktion erfüllt. Aber dennoch musste ich bei der Lektüre von Latour ständig an Spiele denken. Denn dass der Doom-Spieler laufend in Abhängigkeit von nichtmenschlichen Akteuren handelt, das kann man kaum verneinen. Die Schlüsselkarte ist ein Akteur. Die Gegner sind Akteure. Die Waffen sind Akteure. Ohne nichtmenschliche Akteure wäre ein Computer- und Videospiel schlechterdings gar nicht vorstellbar. Die Klötzchen in Tetris, die Fässer in Donkey Kong, die Gespenster in Pac-Man, das alles sind Akteure. Sie beeinflussen unser Verhalten weitaus erheblicher, als wir das ihre. Und doch nehmen wir sie nur selten als Akteure wahr. Warum eigentlich? Weil sie kein Bewusstsein besitzen? Hier würde Bruno Latour mit dem Berliner Schlüssel wedeln und argumentieren, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Der Mensch denkt zwar gerne in Subjekt, also ich, und Objekt, also das Schwert in meinem Inventar, aber Latour verneint kurzerhand, dass Subjekt und Objekt überhaupt existieren. Als Beispiel dient ihm unter anderem der Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur. Auf ihn geht das Verfahren der Pasteurisierung zurück, bei dem Lebensmittel erhitzt werden, um schädliche Mikroorganismen abzutöten und die Lebensmittel länger haltbar zu machen. Für Latour besteht Pasteurs wichtigste Leistung darin, diese Mikroorganismen als Akteure erkannt, sichtbar gemacht und schließlich bekämpft zu haben. Latour begreift die Mikroben nicht als Objekt der Natur, das vom Subjekt Pasteur erkannt wurde. Er begreift sie als vollwertige Akteure. Ob Subjekte und Objekte tatsächlich existieren und wenn ja in welcher Form, dürfte in der Philosophie noch ein paar Jahre für allgemeines Hallo sorgen. Über keine andere Frage schlagen sich honorige Herrschaften in Tweetjacken mit größerer Freude gegenseitig die Köpfe ein. Aber wenn es je eine abschließende oder zumindest konsensfähige Antwort geben sollte, Computer- und Videospiele könnten einen nicht ganz unerheblichen Beitrag dazu leisten. Als einziges Medium sind sie in der Lage, die Trennung von Subjekt und Objekt nicht nur theoretisch im Elfenbeinturm zu hinterfragen. Sie können es plastisch auf den Prüfstand stellen, in der Realität erlebbar machen. Schon einfache Beispiele aus der Ursuppe des Mediums. Tetris, Donkey Kong, Pac-Man stellen das altmodische Konzept vom agierenden Subjekt und passiven Objekt in Frage. Aber denken wir moderner. Denken wir zum Beispiel an Walking Simulators und an die Frage, ob es sich dabei überhaupt um Spiele handelt. Liegt dieser Frage nicht letztlich der Umstand zugrunde, dass solche Spiele die klassische Spaltung vom Spieler als Subjekt und vom Spiel als Objekt unterwandern? Dass sie die Wirkmacht des vermeintlichen Subjekts minimieren und die Wirkmacht der vermeintlichen Objekte verstärken? Dass plötzlich die nichtmenschlichen Akteure eine treibende, eine vollwertige Kraft sind? Der gegenwärtige Trend, das gegenwärtige Schlagwort im Spiele-Mainstream heißt Empowerment. Der Spieler soll nicht nur im Mittelpunkt der Erfahrung stehen, er soll sie lenken, beeinflussen, die Welt verändern, einen Fußabdruck hinterlassen, er ganz alleine nach seinem Gusto das mächtige diktatorische Subjekt. Aber abseits dieses Mainstreams entstehen andere Spiele. Spiele, die genau diese Wirkungskraft in Frage stellen. Spiele wie Undertale oder This War of Mine oder die genannten Walking Simulators. Spiele, die sich nicht damit begnügen, Objekte für Machtfantasien zu sein. Spiele, die Akteure sein wollen, nicht bloß Spielplatz. Spiele, die man als soziale Netzwerke begreifen kann, auch wenn sie gar keine Mehrspielerkomponente besitzen. Diese Spiele machen das Medium reicher, vielfältiger und spannender. Und ich glaube, sie haben gerade erst angefangen.